möchte noch eine ganze Kleinigkeit zum Organisatorischen sagen. Und zwar, wie Bruder Valentin da schon sagte, haben wir vom Haus hier keinen Druck, die Zimmer zu räumen, sondern wir können das so machen, wie wir das gerade können. Eine ganz kleine Bitte haben wir, dass ihr euch trotzdem bis um 13:30 Uhr, 13.30 Uhr auscheckt. Das heißt, ihr könnt die Zimmer noch auflassen, könnt dann auch alles noch ausräumen in aller Ruhe, aber dass ihr die Schlüssel abgebt und euch am Empfang abmeldet, weil die Brüder müssen nämlich kurz vor 2 wegfahren und dann müsst ihr hier bleiben. Nein, müsst ihr nicht hier bleiben, aber es ist gut, wenn bis dahin alles erledigt ist. Ja? Also die Zimmer können noch aufbleiben, ihr könnt auch danach noch ausräumen oder einen Mittagsschlaf machen oder was auch immer. Aber es ist wichtig, dass wir uns auschecken, damit das auch erledigt werden kann. Ja, letzter Tag, letzte Stunde, kurz vor dem tränenvollen Abschied. Ja, es ist wirklich so, ja. Abschied ist immer so eine Sache, wenn man dann sich für längere Zeit verabschieden muss und man hat wirklich so diese Liebe und Herzlichkeit empfunden. Das ist schon, aber es ist doch schön, dass wir doch das so empfinden, dass es uns wirklich so eine Herzenssache geworden ist. Aber kurz bevor wir uns verabschieden, bevor der Gottesdienst zu Ende ist, ist doch die Stunde des Dankens. Und ich habe so gedacht, ihr habt schon vielleicht gemerkt, der Bruder Valentin hat sich gar nicht bedankt für die vielen Mithelfer. Ich denke mal so, die vielen Mithelfer, die können sich bei Gott bedanken, dass sie helfen durften. Wir sind doch alle hier und es ist eine Gnade, wenn wir irgendwo eine Hilfe sein konnten. Ihm gebührt allein die Ehre. Und wir überlassen das Danken und das Vergelten Gott. Er wird das tun. Was im Verborgenen, was im Öffentlichen geschehen ist, Gott wird das geben. Ich habe gelesen, Psalm 126, Vers 2 und 3, dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Also die anderen werden das sagen und ich möchte mal sagen, vielleicht nicht unbedingt die Heiden, aber auch die Geschwister aus den Ortsgemeinden, die nicht hier waren, die werden sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Und wir werden sagen, der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Und wir können wirklich diese Freude mitnehmen, diese Dankbarkeit, die Gott in uns gewirkt hat. Wir haben ja in diesen Tagen schon den Psalm 103 gelesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und so haben wir viel Ursache, Gott zu danken, Gott zu loben. Ich erinnerte mich an die Geschichte, die dem Samuel damals passiert ist oder die er erlebt hat mit dem Volk Israel. In 1. Samuel 7 wird uns das berichtet. Da ging so eine Reformation durch das Land Israel. Da Samuel hat das Wort Gottes gepredigt und die Menschen fingen an, sich doch mehr nach Gott auszustrecken. Und dann hat Samuel das Volk zusammengerufen und hat ihnen gesagt, tut weg die fremden Götter. Bekehrt euch zu Gott. Und so haben die Israeliten dann aufgeräumt. Das heißt in 1. Samuel 7, Vers 4, da taten die Kinder Israel von sich die Baalim und Astarote und dienten dem Herrn allein. Und dann sind sie zusammengekommen nach Mizpa und dann haben sie da Wasser dem Herrn ausgegossen und sie haben dort gefastet und haben sich vor Gott gedemütigt und haben Gott angebetet. Und Gott hat sie erhört. Und als Gott sie so erhörte und sie so gesegnet hat, da haben die Feinde gedacht, jetzt ist die Gelegenheit. Sie sind dort alle zusammen, die Männer, die Helden Israels, sie sind alle dort versammelt und jetzt werden wir sie überfallen können und werden großen Schaden tun können. Und das ist auch so eine Stelle in der Bibel, die mich so berührt hat. Und zwar zeigt es hier, wie der Apostel Paulus an die Korinther schreibt, dass wir mit geistlichen Waffen kämpfen und nicht mit fleischlichen Waffen. Und die haben zu Samuel gesagt, hör nicht auf, für uns zu Gott zu schreien. Und die haben zu Gott geschrien und haben gesagt, Herr, hilf uns in dieser Not. Gott hat erhört. Und sie haben so eine gewaltige Schlacht an den Philistern getan. Und dann kamen sie wieder zusammen und dann hat, Vers 12, dann nahm Samuel einen Stein und setzte ihn zwischen Mizpa und Sen und hieß ihn eben Ezer und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Und wisst ihr, Geschwister, so ein Stein, eben Ezer, ist eigentlich auch diese erste Lagerversammlung, dass wir sagen können, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Nach dieser schweren Zeit, die wir hinter uns haben, mit den ganzen Nöten, mit den ganzen Zerrissenheiten, mit den ganzen Verletzungen, aber auch mit der Buße. Ich sage, für mich ist das ein ganz besonderer Tag, als wir mit den Brüdern, ich denke 2006 war es, in Pforzheim zu einer Brüderbesprechung zusammen waren, das erste Mal, dass so etwa 40 Brüder zusammen waren aus verschiedenen Ortsgemeinden hier in Deutschland. Und wir dann am Nachmittag über diese ganze Not gesprochen haben, diese ganze Zerrissenheit, in der wir waren, die ganzen Trennungen und wie so eine Gesinnung des Demütigens unter den Brüdern waren, wie wir zu Gott geschrien haben mit Weinen und Rufen und wir haben uns vor Gott gedemütigt. Wisst ihr, das war dieses, was in der Bibel an verschiedenen Stellen aufgeschrieben ist. Gott hat uns in Gnaden angesehen und seit der Zeit hat sich die ganze Lage angefangen zu wenden. Gott hat es erhört, das Bitten, die Buße der Brüder und hat Gnade geschenkt. Und seit der Zeit dürfen wir hier in Deutschland erleben, wie Gott uns gnädig ist. Wir denken vielleicht, das sind kleine Schritte. Aber wisst ihr, wenn man daran zurückdenkt, was wir schon alles erlebt haben, wie viele Jahre die Geschwister schon in Tuningen die Jugendbibeltage haben und welche anderen Versammlungen wir schon zusammen hatten, wie wir doch als Geschwister auch von den verschiedenen Orten wieder zusammen Gott dienen dürfen, wie wir uns kennenlernen durften, die wir über Jahre getrennt waren, wie Gott uns auch über manche Wahrheit der Bibel Licht geschenkt hat. Und ich möchte dazu auch ganz ausdrücklich zählen, die Wahrheit, dass der Missionsauftrag gilt, bis der Herr wiederkommt. Auch das ist eine Wahrheit, die in den letzten 50 Jahren immer mehr verschüttet geworden ist. Ja, es ging so weit, dass wenn jemand darüber gepredigt hat, er als Irrlehrer hingestellt worden ist. Man hat gesagt, die Zeit ist vorbei. Heute bekehrt sich niemand mehr. Wir hatten eine Zeit in Gifhorn, wir haben Versammlungen angesetzt, ein hoch angesehener Prediger, ein hagerer Mann aus Kanada, sollte Festredner sein. Wir haben vorher Einladungen verteilt, wir haben extra Gebetsstunden angesetzt, wir haben wirklich mit Ernst Gott gesucht. Und wir haben, ich denke, 40.000 Einladungen verteilt. Und jetzt kam er zu uns nach Gifhorn, er war im Haus meiner Eltern und um ihm vielleicht so eine Ermutigung zu sagen, haben wir davon erzählt, wie gebetet worden ist und wie 40.000 Einladungen verteilt worden sind. Und dieser, in Anführungsstrichen, Gottesmann sagt, was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung. Es bekehrt sich doch heute keiner mehr. Das hat mich innerlich so zerrissen. Und Gott sei Dank, dass Gott uns dieses gezeigt hat, dass das eine Wort, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, genauso Gültigkeit hat wie das andere Wort, das vorher gesagt ist. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern. Und Gott sei Dank, auch wenn wir da noch Defizite haben, wenn wir nicht da sind, wo wir als Gemeinde, als Werk sein sollten, aber es ist seit der Zeit, seit Gott uns angesehen hat in Gnade, unser Gebet als Brüder und auch als Gemeinde, dass Gott uns dahin führt, dass wir wirklich Missionare werden, nicht nur Missionare an unserem heimischen Platz, sondern dass wir Missionare auch aussenden können. Gott sagt nicht, nehmt euer Geld und schickt das in alle Welt. Nein, er sagt, geht hin Mission heißt hingehen, heißt, wir brauchen Menschen, die bereit sind, diesen Dienst zu tun, Missionare zu sein. Und wir müssen um Missionare beten, dass Gott die aussendet, sowohl hier in Deutschland, das ist hier Missionsgebiet. Wir haben eine so große Gottlosigkeit, so ein Heidentum hier in Deutschland, dass andere Nationen nach Deutschland kommen, um hier ihre Missionare herzuschicken. Es ist Missionsgebiet und wir sprechen sogar Deutsch überwiegend. Ja? Gott sei Dank. Und deshalb bin ich so dankbar auch für diese Zeit, die wir hier haben dürfen, für dieses Gotterleben. Und ich habe das ja schon zwischendurch immer wieder gesagt, Geschwister, ich sage das nochmal, für mich sind diese Tage so gewaltig, weil wir so die Leitung des Heiligen Geistes erleben durften. Mir war das so ein Sehnen, so ein Verlangen, dass wir doch wie die Alten das erlebt haben, dass auch wir erleben, wie der Heilige Geist es sich gefallen lässt, uns durch diese Tage zu leiten. Wir waren so vorsichtig bedacht, dass wir nicht irgendwie dem Geist Gottes ins Handwerk fallen. Und Gott hat uns Gnade geschenkt, er hat uns gesegnet. Wenn man daran denkt, wie das dem Samuel damals gegangen ist, ihr kennt ja die Geschichte, 1. Samuel. Wie furchtbar gottlos das alles war, wie abgefallen, wie das Heidentum so reingekommen war, wie die gelernt haben von den Völkern, die dort in der Gegend wohnten. Und wie Samuel selbst zerrissen war von so viel Mutlosigkeit, so viel Zweifel. Die glaubten doch nicht mehr dem Wort Gottes. Die Menschen, sie vertrauten darauf nicht und die waren so gleichgültig mit ihren eigenen Dingen beschäftigt. Der eigene Acker war viel wichtiger als das Haus Gottes. Und wenn man in die heutige Zeit schaut, wie geht es uns heute? Auch heute sind wir umgeben von Heidentum, von Gottlosigkeit, die zum Himmel schreit. In unserer Zeit, das ist kurz angeklungen in diesen Tagen, wir leben in einer Nation, die so gottlos geworden ist. Die so gottlos geworden ist. Früher war Gottesfurcht. Ich denke, so vor 100 Jahren, die Menschen, die da lebten, hier in Deutschland, die hatten Gottesfurcht. Und auch wenn sie nicht das Licht hatten, aber sie hatten die Gottesfurcht und sie lebten danach. Aber heute ist es so, jeder sieht zu, dass er rücksichtslos seine Lüste verwirklicht, dass er sein Ego auslebt. Und die Mutter lässt ihre Kinder im Stich, wenn sie halt ihr eigenes Ich ausleben kann, wenn ihr das im Wege steht. Was für eine Verirrung auf vielen Gebieten, wie zerfallen die christlichen Werte. Und die Mächte der Finsternis, sie kämpfen gegen die biblischen Wahrheiten. Und auch der Islam, das ist auch so ein Vehikel des Satans, der kommt und überspült unser Land, der zersetzt alles Mögliche, der pocht auf sein Recht. Eine kleine Gruppe von vielleicht 6% macht einen Lärm, als ob sie 60% wären. Und wir Deutschen, wir demütigen uns davor und laden sie ein und da werden gemeinsame Versammlungen gemacht. Und wir erkennen nicht, dass das eine Not ist, eine große Not. Nur lasst uns auch bedenken, die kann nicht politisch geklärt werden. Unsere Politiker sind völlig hilflos. Diese Not ist eine geistliche Not, das ist ein geistlicher Kampf. Die einzige Chance, diesen Widerstand zu leisten, das ist, wenn ich das richtig weiß, die vierte Invasion jetzt des Islam über Westeuropa. Die einzige Chance ist, dass die Christen, die Menschen, die Gottesfurcht haben, dass sie zu Gott schreien und bitten Gott, Herr, hilf uns dagegen. Sonst ist da keine Chance. Und wenn wir so im Allgemeinen schauen, wie der Feind kämpft gegen die biblischen Wahrheiten, kämpft gegen die Gemeinde. Wir sind heute in der Not, dass in der Gemeinde Gottes nicht mehr über Gemeinde Gottes gepredigt wird. Dass man nicht mehr diese klare biblische Wahrheit predigt. Man fängt an zu vermischen, man sieht überall Brüder und Schwestern und erkennt nicht dieses hohe Gut, das Gott uns geschenkt hat, diese biblische Wahrheit. Und man hat das Gefühl, man ist auf der Jagd danach, wer sich am schnellsten mit den anderen verbrüdert. Und das tut aber, indem er Wahrheit verkauft. Es geht überhaupt nicht daran, dass man irgendwie jemand gering schätzt. Wisst ihr, Menschen, die sich zu Gott bekehrt haben, deren Namen im Himmel angeschrieben sind, das sind meine Brüder und Schwestern. Und ob das ein evangelischer Pastor ist oder ein katholischer Bischof ist oder jemand bei den Baptisten oder irgendwo, wenn sein Name im Himmel eingetragen ist, dann ist er unser Bruder und unsere Schwester. Aber mit diesen Systemen, mit der Organisation als solches, wollen wir nichts zu tun haben. Mit ihren Lehren wollen wir uns nicht beflecken. Gott hat uns die Wahrheit geschenkt und da wollen wir festhalten. Wir wollen versuchen, die deutlicher zu verstehen. Und das ist so ein Reichtum. Und wisst ihr, weil die Menschen heute in den Gemeinden die Wahrheit nicht kennen und gar nicht diese Schätze gefunden haben, deshalb sucht man überall nach dem Plunder. Und dann steckt man seine Nase hier in das Ding rein und hier rein und hinterher ist man so verwirrt, dass man nichts mehr sieht. Und dann denkt man, weil das eigene geistliche Leben Not leidet, ich kann durch Aktivitäten irgendetwas erreichen. Ich muss missionieren und was weiß ich alles. Das ist nicht die Heilung für die Seele. Demütigen sich vor Gott, wirklich Geistlichkeit zu finden, das ist der Weg, dass Gott hilft. Und das ist die Zeit, in der wir sind und wie viel Mutlosigkeit umgibt uns, wie viel Zerrissenheit, wie viele Heuchler und wie viele schlechte Beispiele. Man hat ein hohes Bekenntnis, zum Beispiel die Lehre über die Heiligung. Da lehnt man sich zurück, na ja, schau mal, wie viele Leute sagen, sie sind geheiligt und guck ihr Leben an. Ja, schade, es ist so. Und trotzdem ist die Lehre wahr. Und derjenige, der das erlebt und erfährt und wirklich ein geheiligtes Leben führt, der darf nach dem Willen Gottes leben und die Köstlichkeit Gottes erleben. Oder die Einheit von der Gemeinde. Da mag es noch so viele geben, die für sich reklamieren, dass sie Gemeinde Gottes sind und dass sie so auf dem Boden der Wahrheit stehen. Aber wer Spaltung macht, der steht daneben. Wer sich nicht demütigen kann, wem das eigene Ego wichtiger ist, der steht dem Werk Gottes im Wege. Aber er wird Gott in seinem Weg nicht aufhalten, sondern Gott wird Sieg geben. Und das ist dieses glaubensvolle Aber. Samuel hat gebetet, er hat zum Herrn geschrien. Und wisst ihr, das ist auch unsere Chance. Gott ist derselbe heute, wie er mit den Vätern war, wie er mit den Pionieren war der Gemeinde, wie er mit unseren Gottesmännern war, wie mit unseren Eltern war, Großeltern war, so ist auch heute. Und wir dürfen ihm vertrauen und uns ihm anbefehlen. Und das ist, wir durften auch heute in diesen Tagen, durften wir Gott erleben. Ist es doch so. Mancher mag vielleicht hergekommen sein und hat gesagt, naja, ich bin echt mutig, ich fahre zur Lagerversammlung. Mal gucken, was da passiert. Ich habe so viel Negatives gehört, so viel Kritik gehört. Und naja, aber ich probiere es mal aus. Und Gott sei Dank, dass es Gott gefallen hat, uns wirklich eine Zeit zu geben, in der er uns begegnet ist. Nicht Menschen. Nicht Menschen. Nicht unsere Weisheit, nicht unsere Intelligenz. Auch nicht unsere Frömmigkeit, sondern die Gnade Gottes hat dieses mächtige göttliche Wirken, dieses Rauschen vom Thron der Gnade. Ich glaube, mancher hat gebetet, Herr, öffne uns nicht nur Fenster des Himmels, öffne uns die Tore des Himmels, dass wirklich diese Ströme fließen. Und Gott hat Gnade geschenkt, Gott hat uns gesehen. Aber natürlich war die Voraussetzung, dass wir uns gedemütigt haben. Und ich glaube, wir sind doch alle, gerade die wir so die Last gefühlt haben, wir sind mit Zittern und Beben hergekommen, mit diesem Herr, wir haben keine Ahnung, wie das werden soll. Wir haben das noch nie erlebt. Wie wird das hier werden? Wird das alles funktionieren? Wird das klappen? Und wisst ihr, das ist die Haltung, die Gott gefällt, weil er die Ehre haben möchte. Nicht, weil wir alles können, weil wir alles kontrollieren, sondern weil Gott uns darin hilft. Und wir durften uns seiner Regierung unterstellen, seiner Leitung unterstellen. Und wir haben so richtig diese brüderliche, schwesterliche Liebe genossen. Nicht nur abends beim gemeinsamen russischen Lied, ja, sondern immer wieder, die ganzen Tage, wenn man sich morgens beim Frühstück begrüßt hat, das war warm wegen der Liebe. Man hat sich gefreut. Und das Schöne war, es ist noch 3 Tage. Ja, jetzt ist es zu Ende. Aber Gott hat uns gesegnet zusammen. Wir haben eine ganz besondere Zeit gehabt. Und darum ist es gut, wenn wir dieses auch wie ein Denkmal mitnehmen. Dass wir das wirklich, wirklich als ein Denkmal haben. Was hat Gott an uns getan? Und zwar auch dafür, das ist ja nicht das Ziel unseres Weges, auch nicht das Ziel des Werkes in Deutschland, sondern das ist ein Meilenstein. Aber es geht doch voran. Es geht doch weiter. Es soll doch Großes geschehen. Wir wollen doch dahin kommen, dass wir auch die Mission wirklich vorantreiben. Dass Gott vielen Heil und Licht geben kann. Wisst ihr, das ist, was Gott mich in den letzten Jahren so, oder im letzten Jahr kann ich fast sagen, gelehrt hat, ist, dass Gott uns damit, dass wir Gemeinde Gottes sein dürfen, so beschenkt hat. Als ich junger Erwachsener war, habe ich mich eigentlich ein bisschen geschämt, dass ich Gemeinde Gottes bin. Ich dachte, wir sind so eine kleine Gruppe, so verachtet, wir haben Fußwaschung und wir haben und so viele, nee, und ach, ich weiß nicht, und die anderen, ja. Aber wisst ihr, wir haben erlebt, dass wir als Gemeinde Gottes so unendlich reich sind. Diese Liebe, diese Herzlichkeit, die Gott wirkt unter seinen Kindern. Diese Klarheit in der Wortverkündigung. Wenn man dann irgendwelche Predigten hört, auch Menschen, die sich bekehrt haben. Aber dann merkt man halt, es müsste doch weitergehen, aber sie wissen es nicht, sie haben es nicht. Oder wenn dann die ganzen menschlichen Vorschriften sind, wenn dann die menschlichen Regeln sind, wenn dann Gemeinde gebaut wird nach menschlichem Plan und Muster. Wie schön, dass wir das alles Gott überlassen dürfen und erleben, dass Gott das tut und dass wir in so einer herrlichen Gemeinde sein dürfen, dass Gott uns so reich beschenkt hat. Wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken. Wisst ihr, es ist ja so, wir haben vielleicht über Jahre kaum Besuch von außen gehabt. Und Gott hat es geschenkt, dass wir in Gifhorn jetzt in den letzten Jahren immer wieder Menschen gehabt haben, die von außen kommen und uns besuchen im Gottesdienst. Und wisst ihr, die Leute sind total begeistert, dass sie Gemeinde Gottes erleben dürfen. Die sagen, sowas habe ich nicht gefunden. Und unsere Lieder, wisst ihr, das ist so ein Schatz, den wir haben. So eine Kraft ist darin. Ich kann das gar nicht beschreiben. Wir sind so reich dadurch, dass wir Gemeinde Gottes sein dürfen. Mögen noch viele Menschen das erkennen und wirklich auch in dieser Freude Gott dienen. Und dass wir uns nicht schämen dafür. Nein, dass wir sagen, wir sind Gottes Kinder. Und die Gemeinde gehört Gott. Und er ist unser Herr. Kein Priester, kein Papst, kein Bischof oder was weiß ich. Es ist Gottes Werk. Und so hat Gott uns jetzt Mut gemacht. Und dass wir sagen dürfen, Gott allein gebührt die Ehre. Aber Gott hat es sich gefallen lassen, uns zu segnen. Und hat uns diese Erfahrung geschenkt, die uns Mut macht für die Zukunft. Dass wir festgestellt haben, tatsächlich auch 2015, es funktioniert, man kann Gott vertrauen. Man kann sich der Leitung des Heiligen Geistes unterstellen. Und das macht Mut, unbeschreiblich viel Mut. Und so wie unsere Väter das erlebt haben, durften auch wir das erleben, dass Malachi 3,16, ich bin Gott und wandle mich nicht, dass das Wort auch heute Gültigkeit hat. Dass Gott auch heute gewaltig und mächtig wirkt und seine Verheißungen einlöst. Und er wird es auch weiterhin tun. Wir haben erlebt, dass Gott uns von allen Seiten umgibt und seine Hand über uns hält. Und wir haben erlebt, wie wunderbar es ist, wenn Gott sich aufmacht, sein Volk zu segnen. Und wisst ihr, das ist so schön, dass wir jetzt auch die Perspektive haben, nächstes Jahr, um diese Zeit können wir wieder hierher kommen. Gott hat das möglich gemacht. Und wir dürfen uns jetzt schon freuen. Ich habe nur eine ganz kleine Sorge. Ich habe so eine kleine Sorge, dass wir jetzt nach dem ersten Mal wissen, wie es sein wird. Und dass wir uns jetzt so ein bisschen zurücklehnen und nicht mehr mit dieser Sorge Gott anrufen und sagen, Herr, wenn du uns nicht gnädig bist, dann wird alles daneben gehen. Dass wir uns vielleicht sicher fühlen können. Und darum, wenn ihr jetzt nach Hause kommt, davon erzählt und Gott dankt, dann bittet ihn schon für das nächste Jahr. Und immer wieder, auch wenn dann im nächsten Jahr die Zeit näher kommt, dass wir wirklich betteln, Herr, sei uns wieder gnädig. Weil von uns aus haben wir nichts. Es ist nur die Gnade Gottes. In 2. Chronik 20, das ist auch kurz angesprochen worden in diesen Tagen. Und das ist ja die Geschichte mit Asaf. 2. Chronik 20. Josaphat kam da in einen Krieg. Und das ist so gewaltig. 2. Chronik 20, Vers 20 heißt es: Glaubt an den Herrn, unseren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Und ich möchte mal sagen: Glaubt dem verkündigten Wort. Glaubt es. Es ist durch den Heiligen Geist gesagt worden. Und ich kann es wirklich bezeugen, dass die Brüder immer wieder, wie wir das gestern Abend gehört haben, mit diesem Ernst vor Gott sind und fragen: Herr, was soll ich sagen? Und wenn Gott uns dann ein Wort gibt, nimm es an. Und Gott segnet es. Und dann heißt es weiter: Und er unterwies das Volk und bestellte die Sänger dem Herrn, dass sie lobten in heiligem Schmuck und vor den gerüsteten Herzögen und sprächen: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, die wieder Juda gekommen waren. Und sie wurden geschlagen. Und so lasst uns auch Gott danken, immer wieder. Auch wenn wir zurückdenken an diese Zeit, wenn wir wieder zu Hause sind, lasst uns Gott danken. Ich möchte jetzt erst mal um Entschuldigung bitten für das, was ich gleich sage. Also nochmal, ich bitte jetzt um Entschuldigung. Niemand soll sich irgendwie jetzt unwohl fühlen. Bruder Valentin hat gesagt, wir wollen 3 Loblieder singen. Und dann haben wir jetzt erstmal 2 ganz wertvolle Lieder gesungen, aber keine Loblieder. Und wisst ihr, ich habe das Gefühl, es ist uns viel leichter, Gott zu bitten und zu betteln und zu jammern und zu klagen, aber Gott zu loben und zu danken, fällt uns manchmal schwer. Wisst ihr, versucht doch einfach mal, ein ernstes Gebet zu Gott zu beten, aber nicht eine einzige Bitte zu bringen. Ja, du betest zu Gott, aber bringst nur Dank. Nur Gottes Lob und nicht eine einzige Bitte. Und ich glaube, du fühlst unbeschreiblich schlecht dabei. Weil beten heißt ja für uns bitten. Das heißt ja, wir sagen: Lieber Gott, danke. Und jetzt schau mal, ich habe so einen riesen Berg von Bitten. Und dabei ist gerade im Danken der Sieg. Gerade das Danken ist der Sieg. Nicht das Bitten, das ist auch wichtig und alles, gar keine Frage. Aber das Danken ist der Sieg, weil Gott hat doch den Sieg schon da. Es ist doch schon alles vorhanden. Die Tür ist nur noch zugeschlossen. Gott braucht die Tür nur noch aufschließen, wir können rein und der Sieg ist unser. Der Sieg ist da. Auch wenn wir in der Not drinstecken, Gott kann doch alles sofort ändern. Und wenn wir anfangen zu danken, so wie das Volk Israel hier, ja, Gott gibt Sieg. Gott öffnet die Tür und sagt: Bitteschön, da ist es doch. Wie unbeschreiblich herrlich ist das, dass in dem Segen oder der Danken in dem Segen liegt so eine gewaltige Macht. Und der Dank, der verleiht unserem Glauben Flügel. Manchmal hängen die Flügel beim Glauben. Ja, es ist so schwer, aber noch an zu danken. Wenn dir das schwerfällt zu danken, dann nimm doch ein Hilfsmittel. Nimm ein kleines Heftchen und fang einfach mal an, aufzuschreiben in das Heftchen, wofür du dankbar sein kannst. Und immer wenn du eine Erfahrung mit Gott machst, schreib es rein. Und wenn du dann in der Not bist, dann bitte nicht. Dann nimm das Heftchen und fang an, von oben runter Gott herzlich zu danken für all die Punkte, die in dem Heft sind. Und ich sage dir, wenn du am Ende bist, dann hat dein Glaube eine Kraft gewonnen. Und wenn du dann sagst: Herr, so wie du mir da geholfen hast, bitte ich auch jetzt, verherrliche dich in meinem Leben, in dieser Lage. Wir werden feststellen, wie Gott hilft. Dank verleiht dem Glauben Flügel. Und Dank ist wirklich eine ganz gewaltige Waffe im Kampf gegen den Seelenfeind. In all dem Zweifel, wenn du Anklagen hast. Wisst ihr, wenn jemand in Anklagen ist, der Feind kommt und klagt dann und sagt: Deine Bekehrung, die war nicht so richtig, deine Heiligung, offensichtlich funktioniert das ja nicht und wer weiß, wie das alles war. Du wirst mit Beten den Anklagen keinen Sieg haben. Weil der Teufel möchte uns dahin bringen, dass wir wieder Buße tun. Und dann sagt er, und weißt du, jetzt hast du gerade Buße getan, aber ob das jetzt richtig war, wer weiß. Und so dreht sich der Mensch wie mit einer Spirale immer tiefer in die Not hinein. Und aus den Anklagen heraus hilft nicht Gebet, sondern der Glaube. Und damit der Glaube Flügel hat, müssen wir danken. Und wenn wir anfangen, in den Anklagen, in den Zweifeln, in den inneren Nöten, anfangen, Gott zu danken, haben wir Sieg. Das gibt uns Sieg. Und wenn wir die Situation überhaupt nicht verstehen und überschauen können, wenn das noch so schwer ist, aber lasst uns danken. Wir brauchen Demut, damit Gott uns hilft. Und wisst ihr, Demut, gerade wenn wir Gott danken, wird unser Herz mit Demut erfüllt, weil wir sehen, es ist alles von Gott gekommen, nicht aus unserer Kraft, sondern von Gott. Das Danken, das stellt Gott in das Zentrum des Sieges. Der Sieg kommt von Gott, nicht von uns. Nicht, weil wir so gut sind, sondern von Gott. Und durch den Glauben oder durch den Dank werden unsere Glaubensaugen geschärft. Wir sehen, wie viel Gutes Gott bisher in unserem Leben getan hat. Können durchschauen, können das erkennen. Wie bis hierher hat der Herr geholfen. Gott hat Großes an uns getan. Wir sehen auch, wie Gott im Leben der Geschwister mächtig gewirkt hat. Und wisst ihr auch, ihr seid ja jetzt hier, ihr habt auch viele Erfahrungen der Geschwister eingesammelt, die ihr mitnehmt in eurem Handgepäck nach Hause. Und wenn ihr zweifelt und wenn ihr nichts mehr zu danken habt, dann dankt für das, was die Geschwister erlebt haben. Wie Gott in ihrem Leben mächtig gewesen ist. Euer Glaube wird dadurch gestärkt werden. Oder wenn man sieht, wie Gott sich in der Geschichte seines Volkes mächtig erzeigt hat, dann können wir auch ganz getrost sein, dass Gott auch in der Zukunft gewaltig wirken wird. An Jakobus oder Jakobus schreibt, ihr habt nicht darum, weil ihr nicht bittet. Und das ist ja so wirklich so, Gott gibt uns oft, so wie unser Glaube ist. Und manch einer sagt, ich glaube das, was ich mir vorstellen kann, wie Gott das machen kann. Also nochmal, es gibt ein Problem und wir denken, wie wird der liebe Gott das machen? Okay, der wird das so und so und so und so machen. Gut, lieber Gott, schau, hier ist ein Problem, bitte löse dieses Problem. Und ich sage jetzt mal ganz krass, lieber Gott, wenn du einen Rat brauchst, ich kann dir sagen, wie du das lösen kannst, das Problem. Das ist zwar mehr, als ich mit meiner Macht tun kann, aber lieber Gott, ich weiß das, du kannst das. Du kannst das. Aber jetzt gibt es Probleme, die haben so eine Größe, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Wie wird es hier eine Antwort geben? Und da sagen Menschen, also das ist so ein Problem, das schafft selbst der liebe Gott nicht. Aber da fängt der Glaube eigentlich richtig an. Dass ich gar nicht mir vorstellen kann, wie Gott hier eine Antwort schafft. Aber ich weiß, mein Gott, dem ich dienen darf, der ist so gewaltig, der kann alle Dinge ändern. Und wenn er meine Problemwahrnehmung ändert, manchmal ist er da das Problem. Manchmal bin ich ja das Problem. Und wenn er mich dann ändert, plötzlich löst sich alles auf. Gott weiß den Weg. Gott kann jede Sache verändern. Und so können wir wirklich glaubensvoll auf Gott warten und mit ihm rechnen. Und wir dürfen ihn auf wunderbare Weise erleben. Er hat bis hierher geholfen. Er wird es auch weiterhin tun. Und dann lässt unser Dank uns wirklich ein Licht sein, wie wir gestern gehört haben. Ein Licht und ein Salz, das einladend ist. Wisst ihr, ein Mensch, der dankbar ist, der nicht so griesgrämig aussieht. Manche Leute, die haben schon, na, wenn sie 50 sind, dann haben sie die Kinn, die Mundwinkel schon unten. Aber eigentlich, na, für das Aussehen über 50 sind wir selber mitverantwortlich. Ne? Nicht irgendwelche Cremes oder so, sondern unsere innere Einstellung, unsere Dankbarkeit. Die führt dazu, ob wir einen freudigen Gesichtsausdruck dann den Rest unseres Lebens tragen oder ob wir halt so aussehen, dass es keiner anspricht. Aber wenn wir so freudig sind, immer wieder bei unseren Arbeiten, bei unseren Aufgaben, da wo wir sind, im Garten oder was weiß ich auch immer, und selbst die Menschen, die merken, Mensch, der ist in Problemen drin und Schwierigkeiten und der ist immer noch glücklich und zufrieden. Das ist doch, das leuchtet. Das ist interessant, das ist attraktiv und so möchten doch Menschen auch leben. Und damit können wir wirklich ein Licht sein. Und ich glaube, dass kein Missionar Menschen gewinnt, wenn er so griesgrämig durchs Leben geht und den Menschen sagt, wie schwierig das Gottdienen ist. Das Gottdienen, das ist so ein steiniger, dorniger Weg. Also der Weg zum Himmel, das ist so, ach, das ist so schwer. Und wisst ihr, da muss man auf so vieles verzichten und da geht man durch solche Trübsale und solche Tiefen. Und es ist leichter, mit einem Löffel Honig eine Biene zu fangen, als mit einem Fass voll Essig. Ja? Und wenn man wirklich erkannt hat, welche Herrlichkeiten Gott uns schenkt, dann wissen wir, dass wir eigentlich die Tiefen und die Trübsale nur sozusagen als Würze haben in unserem herrlichen Leben, weil wir das sonst gar nicht verdauen könnten. Wir brauchen auch Tiefen, aber damit wir zubereitet werden. Und da ist großer Segen drin. Und darum, wenn wir jetzt zurückkommen an unseren Platz, lasst uns diesen Dank mitnehmen, Gott loben, Gott preisen. Apostelgeschichte 2, Vers 11. Da heißt es, Juden und Judengenossen, Kreter, Araber, die haben alle gesagt, wir hören sie mit unseren Zungen die großen Taten Gottes reden. Und wenn wir dann zurückkommen an unseren Platz, dass wir halt den Menschen in ihrer Sprache erzählen, was Gott an uns getan hat, wie wir ihn erlebt haben. Und nach der Lagerversammlung ist vor der Lagerversammlung. Lass uns beten dafür. Nicht müde werden, unsere Aufgabe, unser Auftrag, nicht nur anderen erzählen, sondern Gott loben und Gott bitten, Herr, hilf uns. Hilf denen, die Verantwortung übernommen haben, die diese Aufgaben haben. Wisst ihr, es gibt solche Probleme. Zum Beispiel, wir sind jetzt hier in der Woche, in den Tagen so mit 250 Menschen gewesen. Am Sonntag waren wir beim Tisch ungefähr 480. Das erste Mal. Wenn wir das nächste Mal jetzt hier zusammenkommen und wir sind dann vielleicht so in der Woche 400 Leute und wir sind zum Beispiel Sonntag so 800 Menschen beim Tisch, dann ist doch die Frage, wo sollen all die Menschen unterkommen? Weil hier im Haus gibt es nicht so viele Betten. Und wir haben schon gehört, die Autobahn wird hier gebaut und da gibt es ganz viele Monteure, die all die Ferienwohnungen irgendwo oder viele Ferienwohnungen belegt haben. Und ich glaube, es könnte sein, dass auch die Jugendherberge hier im Ort auch schon für diese Zeit belegt ist. Wisst ihr, es gibt schon wieder so viele Probleme, die wir Gott bringen können. Und bittet darum, dass Gott uns leitet, dass Gott Weisheit gibt, dass Gott Türen öffnet, dass Gott segnet. Lass uns füreinander beten und uns freuen auf den Segen, den wir auch im nächsten Jahr erleben werden. Gott segne uns. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Lasst uns aufstehen und frei sein.